Wie geht es euch? Ist gut, oder? Ist gut, wenn Gott da ist. Wenn Gott ist immer da, aber manchmal erleben wir ihn mehr. Und ich denke, das brauchen wir auch. Ganz dringend, dass wir ihn immer wieder erleben. Ich freue mich, wieder hier zu sein. Wir freuen uns, wieder hier zu sein. Wir hatten ja Urlaub, wir waren unterwegs. Kleine Deutschlandtour und es war schön, Berlin, Fulda, Hannover, Deutschland ein bisschen unsicher gemacht. Jetzt sind wir wieder hier und ja, in dieser Zeit ist viel passiert. Ich denke, bei uns allen ist viel passiert. Ich glaube, wir sind nicht dieselben wie vor Weihnachten, oder? Ich glaube, es passiert immer viel. So 1, 2, 3 Wochen. Und wir möchten dieses Jahr mit einem, also das Oberthema für dieses Jahr, das hat ja Olli letzte Woche super in seiner Predigt auch herausgearbeitet, wir haben uns als Älteste getroffen letztes Jahr und haben gebetet, Olli hat das erzählt und das Thema ist Geist erfüllt Leben. Also Geist, Klammer auf, er, Gott, Klammer zu, füllt. Und heute geht es darum, dass ein Stück weit auch um dieses Geist erfüllt Leben und wir werden uns in diesem Jahr mit dem Epheserbrief sehr stark beschäftigen. Gott hat mir aufs Herz gelegt, dass wir den Epheserbrief durchgehen werden. Wir werden nicht jetzt damit beginnen. Ich bin gerade noch in der Vorbereitung. Und ich merke, der Epheserbrief ist ein enormer Brief. Da steckt so viel drin. Und ich bin gerade dabei, den zu studieren. Und Gott spricht die ganze Zeit so viel zu mir. Und ich bin gespannt, was Gott uns zeigen möchte. Und nun ist es ja so, dass Weihnachten hinter uns liegt und Weihnachten ist ja immer so eine Schlemmerzeit. Ja, man isst gerne auch ein bisschen mehr. Und so, jetzt ist aber die Feierzeit vorbei, ne? So, und jetzt habe ich gemerkt, ich habe so eine Hose, die habe ich probiert anzuziehen. Hey, und die passt mir nicht mehr. Ja, das. So, nee, die war nicht in der heißen Wäsche. Gut, es war vorher schon eng, aber jetzt ist noch enger. Und es ist so, dass wir in so Zeiten wie Feiertagen und so weiter, wenn ihr so seid wie ich, ja, dann esst ihr gerne auch mal etwas mehr übers Maß, Süßigkeiten, Gebäck, deftiges Essen. Und das ist ja auch schön, oder? Also das genießt man ja auch in diesen Zeiten. Und es ist so, alles, womit wir unseren Körper füllen, das hat auch Auswirkungen auf unseren Körper. Das hat Auswirkungen auf unseren, auf den physischen Leib, ja. Es hat Auswirkungen auf unsere Seele. Es hat Auswirkungen auf unseren Geist. Kennst du das? Du isst richtig deftig und du fühlst dich so richtig schwer. Und das hat Auswirkungen nicht nur auf deinen Körper, dass du schlafen könntest, sondern deine ganze, du bist müde und irgendwie hast du keine Lust. Also, was wir in uns reinnehmen, das hat Auswirkungen auf unser ganzes Wesen. Und es geht auch in diesem Jahr, es wird auch viel darum gehen, womit wir uns füllen. Und wenn wir darüber sprechen, Geist erfüllt Leben, dann ist es entscheidend, sich die Frage zu stellen, womit fülle ich mich denn? Was füllt mich denn? Und wenn ich darüber rede, dass wir Geist erfüllt leben möchten, dann geht es darum, dass wir Gottes Wesen in allen Lebensbereichen versuchen wiederzuspiegeln. Dass wir versuchen, Gottes Charakter, Gottes Wesen in unserem Leben wiederzuspiegeln. Und wir glauben, dass Jesus seine Gemeinde zu einer intensiveren Intimität zieht und führt, oder? Glauben wir das? Glaubst du das, dass Gott seine Gemeinde dazu ruft, dazu einlädt, noch intimer mit ihm zu leben? Glaubst du das? Ich will dich was fragen. Erlebst du das? Erlebst du das persönlich? Dass Gott dich zieht zu sich. Dass Gott dich ruft zu sich. Und ich hoffe und unser Gebet ist, dass dieses Jahr wirklich ein Jahr ist, wo du das deutlich erlebst, dass Gott dich noch mehr in seine Gegenwart zieht, weil ich glaube, wir werden ihn noch viel mehr brauchen als bisher. Wir werden ihn noch viel mehr brauchen als bisher. Und das bedeutet, dass unser ganzes Leben ganz von ihm ausgefüllt ist und wir bereit sind, unser ganzes Leben, unser ganzes Sein in seine Hände zu legen und uns ihm hinzugeben. Und ich möchte, heute wird es auch viel um den Epheserbrief gehen, aber wir werden, wie gesagt, jetzt nicht starten da mit dieser Predigtreihe. Ich möchte jetzt beginnen mit Epheser 5, 1 bis 2. Und dort steht Folgendes, ganz starker Text. Nehmt euch daher Gott selbst zum Vorbild. Ihr seid doch seine geliebten Kinder. Konkret heißt es, alles, was ihr tut, soll von der Liebe bestimmt sein. Denn auch Christus hat uns seine Liebe erwiesen und hat sein Leben für uns hingegeben. Und wie eine Opfergabe, deren Duft vom Altar zu Gott aufsteigt und an der er Freude hat. Ich möchte dir die Frage stellen, wer ist dein Vorbild? Was ist dein Vorbild? Hast du Vorbilder? Paulus sagt uns, dass wir Gott selbst zum Vorbild haben sollen. Nicht irgendjemanden, sondern Gott selber soll unser Vorbild sein. In dem, was er tut. Alles, was ihr tut, soll von Liebe bestimmt sein. Alles. Alles, was wir tun. Jetzt können wir ja prüfen. Ich meine, der Tag hat schon ein paar Stunden rum. Haben wir wirklich alles, was wir heute getan haben, in Liebe getan? War unser Vorbild wirklich das Wesen Gottes? Das Wesen Jesu? Nun, es ist sehr wichtig, dass wir über dieses Thema sprechen, was unsere Vorbilder sind. Denn ich glaube, dass jeder von uns Vorbilder hat. Jeder von uns hat irgendetwas, wonach du lebst. Und selbst wenn es dein Nachbar ist, der so ein schönes, großes Haus hat und du sagst, so ein Haus will ich auch irgendwann. Oder irgendein Kollege, der einen dicken Oldtimer fährt und du sagst, wow, das möchte ich auch irgendwann. Ja? Keine Ahnung, ob eure Kollegen Oldtimer haben. Ja? Also ich hatte mal Kollegen, die hatten so richtig schöne Oldtimer. So, ich habe gedacht, wow, sowas will ich haben. Aber als ich gesehen habe, wie viel Arbeit es ist, habe ich gesagt, nee, sowas will ich nicht haben. Also die sind ja wirklich bereit, das ganze Ding auseinanderzunehmen. Ne, Michi? Ja? Aber es ist dann schön zu sehen, es ist klasse. Ja? Und es ist auch okay, solche Vorbilder zu haben, so wie Michi, der so ein Auto hat. Wir alle haben irgendetwas, wonach wir uns ausstrecken. Ob bewusst oder unbewusst. Wir hatten mal eine lustige Situation letztes Jahr. Da hat Jemir so einen Pinguin geschenkt bekommen. Das war so ein kleiner Pinguin zum Aufblasen. Und wir waren so zusammen und was macht Jemir? Er nimmt diesen Pinguin und dann nimmt er ihn so in die Hand, setzt ihn so an seine Brust und fängt an, diesen Pinguin zu stillen, ne? Und streichelt diesen Pinguin und spricht ihn gut zu. Fein, toll machst du das, ganz toll. Und dann nimmt er diesen Pinguin auf die Schulter und macht ein Bäuerchen. Ja? Und dann guckt er den Pinguin an und sagt, bist du fertig? Möchtest du noch ein bisschen? Okay, ich mache ein bisschen weiter. Und wir haben das so gesehen, wir haben uns köstlich amüsiert. Und bei wem hat er sich das abgeschaut? Natürlich bei mir. Gut, ihr passt auf, okay, klar. Natürlich bei Sarah, ja? Jeden Tag sieht er sie, wie er diesen Pinguin. Oh, erzähl das bloß nicht, Sarah. Wie sie Levi nimmt, ja, und ihn stillt. Und er sieht das den ganzen Tag, also jetzt tagsüber nicht mehr, ständig. Und das ist ein Vorbild. Und natürlich denkt er, ich muss das auch machen. Ja, und ich nehme meinen Pinguin, ich nehme meine Kuscheltiere und ich stille jetzt mein Kuscheltier. Das muss so sein. Ja, das ist mein Vorbild. Das mache ich genauso. Das ahme ich nach. Ich trete in die Fußstapfen und ich mache genau das Gleiche. Weil es sich ja so gehört, natürlich. Wenn es meine Mama macht, dann darf ich das doch auch machen. Wisst ihr, unser Vorbild bestimmt unser Handeln. Das bestimmt dein Handeln, mein Handeln. Und unsere Vorbilder prägen unser Leben. Ob bewusst oder unbewusst. Und Paulus spricht hier in Epheser 5, 1 bis 2, wovon spricht er, wenn er von Vorbildern spricht? Worum geht es ihm da? Ihm geht es um den Prozess der Jüngerschaft. Ihm geht es um unser ganzes Leben. Es geht darum, unser ganzes Leben danach auszurichten, was Gott tun möchte, wie Gott ist. Und er sagt hier, geliebte Kinder, meint nicht nur eine Liebe zwischen Vater und einem Kind. Es geht nicht hier um die Liebe nur zwischen Gott und ich, sondern Gott und mein Nächster. Was wir hier erlebt haben vorhin, dass Gott kommt und dass Gott wirkt, dass Gott spricht, dass Gott Jugendliche berührt, ihr habt es gesehen, Tränen kommen. Gottes Liebe war da, ist da. Und das ist elementar wichtig. Aber wenn wir hier aufhören und sagen, es ist nur für mich, dann haben wir es nicht verstanden. Was hier Paulus meint ist, die Liebe, die ich empfange, die muss weitergehen. Es muss weiterfließen. Denn wenn Gott unser Vorbild ist, wenn Jesus unser Vorbild ist, hat er sich ja hingegeben für alle Menschen. Und auch wir müssen uns danach öffnen, danach streben, dass wir den Menschen, die uns begegnen, dass wir ihnen in Liebe begegnen und dass wir, so wie Gott uns zum Vorbild ist, dass wir anfangen, das in unser Umfeld reinzuwirken. Und nach Epheser 1, Vers 5 sind wir alle in Gottes Familie adoptiert. Also sind wir alle Gottes Kinder, oder? Du bist Gottes Kind. Nach Römer 5, Vers 5 ist die Liebe Gottes in dein und in mein Herz ausgegossen und seitdem erfahren wir Gottes Liebe. Und diese Liebe ist es, die wir nach Römer 5, Vers 5 erfahren, und wir können es übrigens permanent am laufenden Band die ganze Zeit erfahren. Nach Römer 5, Vers 5 müssen wir diese Liebe, die wir erfahren, müssen wir imitieren und multiplizieren. Nun, was meine ich damit? Dass wir das, was wir empfangen, weitergeben. Dass wir das, was uns widerfahren ist, was uns widerfährt, dass wir anfangen, genauso es weiterzugeben, weil vielleicht bist du ja derjenige, durch den Gott am nächsten wirken möchte, oder? Vielleicht bist du der Nächste, den Gott jemand anders jetzt über den Weg laufen lässt, vielleicht heute oder in der nächsten Woche, und durch dich möchte Gott irgendjemand seine Liebe offenbaren. Schon mal drüber nachgedacht? Wir können manchmal viel beten. Gott, begegne den Menschen, lass hier in unserer Region eine Erweckung passieren. Hey, wenn wir nicht anfangen, erweckt zu leben und zu den Menschen zu gehen und unsere Liebe, die wir empfangen haben, weiterzugeben, hey, da können wir viel beten. Wisst ihr, und ich glaube, das ist der Unterschied an vielen Orten, wo anfängt, erweckliche Zustände zu sehen. Die Leute hören auf, nur einfach nur zu beten. Wisst ihr was? Nur beten reicht gar nicht. Nur beten hilft gar nichts. Wir müssen aktiv werden. Wir müssen das, was wir empfangen haben, weitergeben. Und stellt euch mal vor, wir würden anfangen, nicht einfach nur das ganze Wissen, das ganze, was über viele Jahre schon in uns reingetrichtert, reingedrückt, reingehört und was weiß ich, wenn wir anfangen würden, einfach nur das ein oder andere Mal anfangen umzusetzen. Stellt euch das mal vor. Was würde passieren? Ich glaube, es wird sich sämtliches verändern. Ich glaube, hier wäre es vielleicht nicht mehr ganz so kuschelig, weil ob plötzlich Menschen da sind, hey, die sind ein bisschen ungemütlicher. Wir hatten jetzt Allianz, Freitagabend. Es war ein super Abend. Dort waren aber auch Menschen, die treffe ich hier selten an. Leute, die mehr auf der Straße leben. Leute, denen es nicht gut geht. Leute, die nicht so ein dickes Portemonnaie haben wie ich. Und ich habe mich gefragt, boah, wenn jetzt 10 von solchen Leuten, einer kam, ich dachte, boah, wenn der mich jetzt anspricht, boah, der nimmt mich jetzt komplett den ganzen Abend in Beschlag. Merken wir was? wo haben wir Berührung mit Menschen, die vielleicht nicht so, denen es nicht so gut geht, wie uns es geht. Ich hatte vor einiger Zeit mit Peter eine sehr interessante Erfahrung gemacht. Peter und ich, wir haben ein Bett, was wir gekauft haben für Jemir, haben wir in Stuttgart abgeholt. Peter hat mir geholfen und wir sind dann losgefahren. Wir hatten eine gute Zeit, wir haben miteinander geredet, ausgetauscht, war richtig schön. Und dann kamen wir dort an, wo wir dieses Bett abholen sollten. Und ich habe gedacht, habe ich mich verfahren? Wo sind wir denn jetzt hier gelandet? Ja? Und Peter, wie hieß der Ort? Stuttgart? Stuttgart-Cannstatt. Ich komme ja nicht aus Stuttgart. Ich habe ja keine Ahnung. Aber ich habe gemerkt, wupp, also hier sieht es nicht aus wie in Albershausen. Ja, ich meine, ich komme aus Hannover, aber selbst in Hannover habe ich jetzt nicht an solchen Ortschaften gelebt. Ja? Und wir kommen dort an und dann gehen wir, das ist ja so ein Hochhaus, und gehen wir und merken schon, okay, also hier ist so einiges kaputt, die ganzen Briefkästen aufgebrochen, die Tür komplett zerschlagen, Einkaufswagen, Müll liegt überall rum. Und ich habe gesagt, und hier sollen wir jetzt das Bett für unseren Sohn abholen? Gut, im Internet siehst du ja nicht, wie das Haus aussieht oder was weiß ich. Ja, ist okay, wir sind da rein und dann dachte ich, okay, ja, dann sind wir ganz hoch. Dann macht uns ein junges Mädel auf und also ich denke, ich kann auch für dich auch sprechen. Das hat uns so erschüttert, in welchen Verhältnissen manche Menschen leben. Wir sind also teilweise völlig kaputt. In den Wänden war Riesenloch drin, ja. Also da können Mäuse raus und rein. Also keine Ahnung, was da alles rauskommt nachts, ja. Leute leben unter Verhältnissen. Und wie ich saß im Auto und ich habe gedacht, Gott, das darf doch nicht an mir vorbeigehen. Das darf doch nicht an uns vorbeigehen. Wir setzen uns ins Auto und wir gucken uns an und wir sagen, boah, geht's uns gut. Aber wenn es darum geht, wenn der Glaube nur dafür da ist, dass es uns einfach nur immer nur besser geht im Sinne von, ah, danke. Hey, dann haben wir die Botschaft nicht verstanden, oder? Und das geisterfüllte Leben heißt, aktiv zu werden für den Herrn. Und da sind wir alle herausgefordert. Ich genauso. Und ihr Lieben, ich glaube, dass Gott eine ganz große Portion Menschenfurcht bei uns überwinden muss, dass wir anfangen, Schritte zu gehen. Und ich glaube, das wird er tun. Ich habe schon ein paar Ideen. Es wird uns herausfordern, also diejenigen, die sich darauf einlassen. Aber ich glaube, das muss. Es muss. Weil nur dort, an der Stelle, erleben wir auch regelrecht, was es heißt, in Fülle zu leben. Weil wir plötzlich mit Menschen in Berührung kommen, ihnen dienen, und wir dienen nicht aus uns heraus. Wir dienen nicht aus unserer Kraft. Wir helfen und dienen Menschen aus deiner Kraft. Und da werden plötzlich Menschen geheilt. Da erleben Menschen plötzlich die manifestierte Gegenwart Gottes. Wie viele Heilungszeugnisse ich in den letzten 2 Wochen gehört habe, das ist unvorstellbar. Leute gehen einfach auf die Straße, beten für Leute und Leute werden geheilt. In Massen und nicht in Afrika, in Deutschland. Glauben wir das für unsere Region? Wollen wir das? Wollen wir das? Wirklich? Okay. Es geht darum, dass wir Gottes Charakter anfangen wiederzuspiegeln. Charakter meint, aus dem Lateinischen her, das ist etwas Eingeprägtes oder Eingekerbtes. Ich denke, da haben wir schon viele Predigten schon drüber gehört. Ja, was das heißt, Charakter und dieses... es meint auch, zum Beispiel, dass wie ein Schriftzeichen in ein Stück Leder eingraviert wurde. Oder eine Münze, die geprägt wurde. Die bekommt einen Charakter, die bekommt eine Prägung, ein Bild. Und so auch wir haben durch den Heiligen Geist eine Prägung in unser Leben reingekriegt. Und es ist so, dass wir am laufenden Band permanent geprägt werden. Permanent. Auch heute Morgen wurden wir geprägt. Auch heute Morgen haben wir Dinge erfahren, Dinge erlebt, die neue Prägung in uns reingebracht haben. Und Und wir werden das heute den ganzen Tag über erleben. Dass Dinge, die wir erleben, die wir erfahren, die machen etwas mit uns. Und diese Prägungen wirken auf alles, die haben auf alles eine Auswirkung. Die haben eine Auswirkung auf unser moralisches und unser ethisches Denken. Die haben darauf Auswirkungen, wie wir Beziehungen leben, wie wir Freundschaft, wie wir Partnerschaft leben, wie wir unsere Arbeit machen, wie wir unsere Kinder erziehen, wie wir mit dem anderen Geschlecht umgehen, wie wir auch Gemeinde bauen, in welcher Art und Weise wir Reich Gottes bauen, welche Einstellungen wir zu uns selbst haben und viel mehr. All das prägt unser ganzes Handeln. Und unser Verhalten wird permanent durch unser Denken bestimmt. Unser Verhalten, das wie wir sind, ist permanent ein Ausdruck unseres Denkens. Unseres Denkens über uns selbst, über unser Denken über den Nächsten, unser Denken über unsere Gemeinde, über unsere Nachbarschaft, unser Denken über unsere Arbeit, über alles. Und wir schieben so vieles manchmal Gott zu, ja, aber es sind unsere Gedanken, die für manches verantwortlich sind. Ja? Oder auch dem Feind. Wir schieben dem Feind Dinge zu, aber es sind unsere Gedanken. Wenn Widerstand kommt, dann müssen wir nicht sagen, oh, schon wieder der Teufel will mir wieder eins eindrücken. Ja, das sind jetzt meine Gedanken, aber ich kann auch denken, hey, noch eine Herausforderung, um zu zeigen, dass Gott der Stärkere ist, oder? Noch eine Möglichkeit zu zeigen, dass Gott in meinem Leben mächtiger wirkt als der Feind. Und aus diesem Grund schreibt Paulus in Epheser 4, 23 bis 24, er schreibt, und ihr wurdet gelehrt, euch in eurem Geist und in eurem Denken erneuern zu lassen und den neuen Menschen anzuziehen, der nach Gottes Bild erschaffen ist und dessen Kennzeichen Gerechtigkeit, Heiligkeit sind, die sich auf die Wahrheit gründen. Und im Anschluss schreibt Paulus, wie dieses neue Leben in ihm, in Christus, aussieht. Und das ist ein echt herausfordernder Text. In Epheser 4, 25 bis 32, dort steht, darum legt alle Falschheit ab und haltet euch an die Wahrheit, wenn ihr miteinander redet. Nun, wie geht es dir damit? Also haltet dich immer an die Wahrheit, wenn ihr miteinander redet. Wie geht es dir in diesem Punkt? Ist es immer Wahrheit, was du über den anderen sagst? Ist es immer Wahrheit, was du über den anderen denkst? Ist es immer Wahrheit, was du über dich selber denkst? Er schreibt weiter, wir sind doch Glieder ein und desselben Leibes. Wenn ihr zornig seid, dann versündigt euch nicht. Das ist interessant, ne? Es gibt einen Zorn, wo wir uns nicht versündigen können. Nach der Bibel gibt es einen Zorn, wo wir uns nicht versündigen. Ja? Er schreibt weiter, legt euren Zorn ab, bevor die Sonne untergeht. Ja? Für Ehepaare immer ganz wichtig. Ja? Aber auch für alle Beziehungen. Wir sind nicht alle nur verheiratet. Für alle Beziehungen, für meine Freundschaften, für meine, auch wenn es mir möglich ist, mit meinen Kollegen. Ja, warum muss ich einen Streit mit nach Hause nehmen? Kann ich nicht einfach irgendwann sagen, hey, du, es tut mir leid. Weißt du, auch wenn wir das Ding jetzt nicht klären können, auch wenn wir es jetzt nicht geklärt kriegen, ich wollte dir einfach mal sagen, es tut mir leid. Tut mir leid, wenn ich dich verletzt habe. Wäre eine Möglichkeit. Und dann sagt er, gebt dem Teufel keinen Raum in eurem Leben. Und ich finde das ein starkes Wort. Gebt dem Teufel keinen Raum in eurem Leben. Ich glaube, wir stehen immer wieder in der Entscheidung, wem wir in unserem Leben Raum geben. Von wem wir uns füllen lassen. Was unser Handeln, was unser Denken bestimmt. Und Paulus ist hier ganz, ganz knallhart. Er sagt, gib dem Teufel keinen Raum. Und wenn ihr so seid wie ich, dann wird es auch heute Momente geben, wo ich vor der Entscheidung stehe, gebe ich jetzt dem Teufel Raum oder gebe ich jetzt Gott Raum? Permanent. Paulus schreibt weiter, wer bisher ein Dieb gewesen ist, soll aufhören zu stehlen und soll stattdessen eine nützliche Beschäftigung nachgehen, bei der er seinen Lebensunterhalt mit Fleiß und Anstrengung durch eigene Arbeit verdient. Dann kann er sogar noch denen etwas abgeben, die in Not sind. Schreibt weiter, kein böses Wort darf über eure Lippen kommen, vielmehr soll das, was ihr sagt, gut, angemessen und hilfreich sein, dann werden eure Worte denen, an die sie gerichtet sind, wohltun. Und dann in Vers 13 schreibt er, und tut nichts, was Gottes Heiligen Geist traurig macht. Denn der Heilige Geist ist das Siegel, das Gott euch im Hinblick auf den Tag der Erlösung aufgedrückt hat, um damit zu bestätigen, dass ihr sein Eigentum geworden seid. Bitterkeit, Aufbrausen, Zorn, wütendes Geschrei und verleumderisches Reden haben bei euch nichts verloren. Genauso wenig wie irgendeine andere Form von Bosheit. Geht vielmehr freundlich miteinander um, seid mitfühlend und vergebt einander, so wie auch Gott euch durch Christus vergeben hat. Ihr Lieben, zu wem schreibt Paulus das? Zu wem? Zu uns allen. Oder nur an die Epheser? Irgendein kleiner Hauskreis nur. Irgendeine Dienstgruppe, die irgendwie wieder auf dem falschen Dampfer ist, ja, und irgendwo nicht mehr zu bändigen ist. An uns alle. Wir alle sind damit gemeint. Bitterkeit, Aufbrausen, Zorn. Wann warst du das letzte Mal so richtig, du merkst, da kommt was hoch, sowas wie Bitterkeit in dir hoch. Lass es uns ablegen. Und was Paulus hier beschreibt, meint letztendlich die Art des geisterfüllten Lebens. Geisterfülltes Leben heißt nicht einfach nur Holy Spirit, Hände hoch und dass wir einfach nur ein paar schöne Lieder singen. Und dass wir einfach nur nette Gefühle haben. Geisterfülltes Leben heißt, dass wir alles dafür tun, alles dafür geben, Gottes Wesen in all unsere Bereiche des Lebens hineinzubringen. Und auf den Knien zu stehen und zu rutschen, wenn es Dinge in unserem Leben gibt, die nicht in Ordnung sind. Und da spreche ich gerade in den Bereich der Beziehungen rein. Da, wo Dinge sind bei uns, wo wir sagen, Herr, damit habe ich ein Problem. Da merke ich, da kommt immer wieder, ich möchte da Veränderung. Das heißt, geisterfüllt zu leben. Dass ich aus seiner Kraft, aus seinem Geist heraus, in meinem Alltag, in meinem Leben anfange, das umzusetzen. Wisst ihr, ich glaube, dass es in unserer Geschichte, in unserer Gemeindegeschichte und auch in vielen anderen Gemeindegeschichten ein dickes Problem gab. Ich glaube, vor 30, 40, 50, 60 Jahren wurden sehr, sehr stark die Geistesgaben betont. Und das war auch okay und das ist auch gut. Ja, du brauchst das Sprachengebet, du brauchst, lass dich vom Heiligen Geist füllen und was weiß ich, das ist alles gut. Aber ich glaube, man hat eine Sache vergessen, man hat sehr stark die Geistesgaben betont, aber man hat wenig über die Frucht des Geistes gesprochen. Man hat wenig über Charakterdinge gesprochen, aber vielmehr über das, was nach außen sichtbar ist. Erstmal über die Gaben. Mir haben das Leute gesagt. Wir haben gesagt, früher hat man viel mehr über die Gaben gesprochen, aber über die Frucht des Geistes, über Charakter, über Veränderung, um die Transformation vom Heiligen Geist hat man wenig gesprochen. Und ich glaube, dass Gott dass Gott immer mehr auch diesen Schwerpunkt legt, dass er sagt, du musst dich verändern. Du brauchst eine andere Gesinnung. Du brauchst ein anderes Denken. Du musst dich erneuern lassen. Denn was ist das Ziel? Er möchte seine Gemeinde, er wird sie vor sich hinstellen, ohne Flecken und Runzeln. Sie wird rein sein. Sie wird schön sein, weil sie diesen Veränderungsprozess durchgelaufen ist. Und ich hatte in den letzten Tagen Gespräche auch mit Kollegen und die haben zu mir gesagt, Jürgen, aber weißt du, bei diesen ganzen Veränderungen, ich habe eine Befürchtung, ich habe eine Sorge. Ich glaube, es wird einige geben, die das nicht mitmachen werden. Ich habe gesagt, ja klar, genau so ist es. Es wird viele geben, die diesen Veränderungsprozess nicht mitmachen, weil es wird einiges kosten. Es wird uns einiges kosten. Es wird uns einiges kosten, dass wir loslassen, dass wir alte Denkstrukturen loslassen, dass wir Götzen loslassen, dass wir falsche Gottesbilder loslassen, dass wir unsere auch Einstellung zu bestimmten Dingen, dass wir auch unsere Einstellung zum Geld auch in unserer Kultur, dass wir auch das überdenken, wie wir da auch über bestimmte Dinge nachdenken. Wir sind so satt, uns geht so gut. Und ich denke, dass Gott uns auch Augen und einen Blick dafür schenken möchte, wie wir seine Gemeinde, der es gut geht, anfängt, noch mehr denen zu dienen, denen es gerade schlecht geht. Wissen wir das? Jetzt in diesem Moment werden Menschen für den Glauben, für Jesus Christus gefoltert. Jetzt, wo ich zu uns predige, werden Menschen geschlagen. Ich hab in den letzten Tagen ein Bild gesehen von einer Frau. Und es ist so krass, so schwer, in den normalen Alltag reinzugehen. Eine Frau, die völlig blau ist, geschlagen, verfolgt, leidet unter Verfolgung und wird gefoltert. Und das war so der Moment vor der Hinrichtung sozusagen. Wenn du sowas siehst, dann frage ich mich, Herr, geht irgendetwas an uns vorbei? Geht irgendetwas an uns vorbei momentan? Was heißt es, geisterfüllt für mich zu leben? Das heißt, dass ich ein Herz habe für Menschen, denen es nicht gut geht. Und dass ich Schritte des Glaubens gehe. Fordert es uns heute heraus? Ja? Fordert uns heraus, oder? Und das muss es. Ich sage immer wieder, wenn das Wort Gottes uns aufhört herauszufordern, dann sind wir auf einem völlig falschen Dampfer. Dann ist es aus meiner Sicht nicht mehr Wort Gottes, sondern es ist irgendwas, aber nichts von ihm. Ich glaube, Gott fordert uns heraus. Und gleichzeitig sagt er uns, wie sehr er uns liebt und dass er mit uns durchgehen möchte. Und wir sehen in Epheser 3, Vers 20, durch wen wir überhaupt zu diesem Leben in der Lage sind. Epheser 3, Vers 20 steht, ihm, der mit seiner unerschöpflichen Kraft in uns am Werk ist und unendlich viel mehr zu tun vermag, als wir erbitten oder begreifen können. Er kann viel mehr tun, als wir erbitten. Nun, was bedeutet es, im Heiligen Geist erfüllt zu sein? Nach Johannes 15, 1-8 heißt es, dass wir mit Christus erfüllt sind und in ihm bleiben. Und das hat zwei Auswirkungen. Das hat, die Frucht dessen hat auf zwei Bereiche, auf zwei ganz markante Bereiche Auswirkungen. Das eine ist auf das Evangelistische und das andere ist auf das Persönliche. Wir lesen zum Beispiel in Johannes 15, Vers 16, da sagt Jesus, nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt. Ich habe euch dazu bestimmt zu gehen und Frucht zu tragen, Frucht, die Bestand hat. Wenn ihr dann den Vater in meinem Namen um etwas bittet, wird er es euch geben, was immer es auch ist. Und in Matthäus 4, Vers 19 heißt es, Jesus sagt zu ihnen, kommt, folgt mir nach, ich will euch zu Menschenfischern machen. Die eine Frucht vom geisterfüllten Leben heißt es, dass wir in die Jüngerschaft, in die Nachfolge anfangen zu gehen und anfangen, Menschen vom Evangelium zu erzählen. Anfangen, da reinzugehen, wo Gott Menschen berühren möchte und ihnen sich offenbaren möchte. Und das zweite ist in der persönlichen Reife. Nach Galater 5, 22-23 steht dort, die Frucht hingegen, die der Geist Gottes hervorbringt, besteht in Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Rücksichtnahme und Selbstbeherrschung. Gegen solches Verhalten hat kein Gesetz etwas einzuwenden. Nun, was ist die Voraussetzung, um dieses geisterfüllte Leben zu leben? Und da möchte ich einstimmen in dem, was R.W. Tozer sagt. Das ist ein sehr, sehr wichtiger Theologe, gerade im Thema Heiliger Geist. Und er sagt, wir brauchen eine glaubensvolle Erwartungshaltung. Er schreibt zum Beispiel, wo nichts erwartet wird, kann es keinen Glauben geben. Und wo kein Glaube ist, bleibt die Bitte ohne Bedeutung. Ich finde es echt, echt herausfordernd. Wenn wir also Gott um den Heiligen Geist bitten, aber keinen Glauben haben, dann bleibt Bitte ohne Bedeutung. Und das Gebet nach der Fülle des Heiligen Geistes sollte in unserem Leben eines der wichtigsten Gebete sein. Neuen Leben aus der Fülle des Heiligen Geistes heraus, ist ein Leben aus Gott heraus. Haben wir schon darüber nachgedacht? Nur ein Leben aus der Fülle des Heiligen Geistes ist ein Leben aus Gott heraus. Weil ich nicht mehr aus mir heraus lebe, sondern weil ich aus dem Reichtum Gottes schöpfe. Und wie schön ist das, wenn ich aus dem Reichtum schöpfe für meine Beziehung, für meine Familie, für meine Freundschaft, für meine Freunde, für meine Nachbarschaft, für meine Gemeinde und wo mich Gott hingestellt hat. Und wir müssen auch falsche Vorstellungen vom Heiligen Geist ablegen. Mir laufen immer wieder sehr verwirrende Meinungen über den Heiligen Geist über den Weg. Auch Einstellungen und Lehren über den Heiligen Geist und auch seine Gaben. Wir müssen falsche Vorstellungen ablegen und uns von Gott neu prägen lassen. Was heißt es, mit ihm zu leben? Was heißt es, in den Gaben des Geistes auch zu dienen? Wir müssen Ängste überwinden und auch verletzende Erfahrungen, die wir gemacht haben mit dem Heiligen Geist oder auch vielleicht durch Menschen, die irgendwie ein bisschen zu strange, zu krass drauf waren oder was weiß ich. Ja, es gibt Dinge, die müssen wir ablegen. Meine Eltern haben über lange, lange Zeit ein großes Problem gehabt, als ich anfing, mich nach den Geistesgaben auszustrecken. Die haben gedacht, ich gehe jetzt völlig in die Irre. Ja, die haben gedacht, ich werde jetzt völlig fanatisch. So, meine Eltern sind ja gläubig, Christen, alles kein Problem. Als ich anfing, mich nach den Sprachen, nach den Geistesgaben auszustrecken, da bekamen sie Angst. Warum? Sie hatten eine gewisse Prägung in Russland erlebt. Sie haben erlebt, wie in den Gemeinden Menschen so sehr sich nach den, ich sag mal, so sehr in Rage sich gebetet haben. Und ich sag so, wie es ist, dass sie wie in Ekstase gekommen sind, dass wie Schaum aus ihrem Mund gekommen ist. Und das war alles so irgendwie ein bisschen strange, würde ich sagen, heutzutage, ja. Und als ich dann anfing mit den Geistesgaben, dann haben sie auf einmal Angst gehabt. Sie hatten eine Prägung und sie mussten diese Dinge ablegen. Mittlerweile beten sie in Sprachen, Menschen werden geheilt, haben Träume und Visionen und auch so bei uns, auch bei mir. Gott muss immer wieder Dinge bei mir ablegen. Und all diese Dinge können dazu führen, dass der Heilige Geist in den Hintergrund tritt in meinem Leben. Erwartungslosigkeit, falsche Vorstellungen. Und wie der Tozer schreibt, eine solche Haltung, Erwartungslosigkeit, hat eine geistlose Frömmigkeit zur Folge. Ich lese mal vor, was er schreibt. Der Teufel weiß, dass eine geistlose Frömmigkeit genauso tot ist wie eine unbiblische Theologie oder eine Irrlehre, weshalb er alles getan hat, uns von der Fülle der geistlichen Gabe abzuhalten. Eine Kirche ohne den Geist ist ebenso hilflos, wie es Israel in der Wüste gewesen wäre, wenn sich die Feuersäule von ihnen entfernt hätte. Der Heilige Geist ist unsere Wolke am Tag und unser Feuer bei Nacht. Ohne ihn irren wir ziellos durch die Wüste. Und demnach brauchen wir eine immer wiederkehrende Erfüllung mit dem Heiligen Geist. Sonst wird unser Glauben nur noch ein menschliches Unterfangen und eine menschliche Beschäftigung. Wer kennt den Dienst Campus für Christus? Da sind einige hier. Also es ist ein sehr bekannter evangelistischer Dienst und Bill Bright hat Folgendes mal gesagt. Der große Unterschied zwischen dem heutigen Christentum und dem, von dem wir in diesen Briefen des Neuen Testaments lesen, besteht darin, dass es für uns in erster Linie die Erfüllung einer Pflicht bedeutet, während es für die damaligen Christen ein wirkliches Erlebnis war. Wir sind geneigt, die christliche Religion zu einem Gesetzbuch oder bestenfalls zu einer Lebensregel herabzusetzen. Für die damaligen Menschen bedeutet es dagegen das Eindringen einer ganz neuen Art von Leben in ihr Dasein. Sie zögerten nicht, es so zu beschreiben, dass man nun Christus in ihnen, dass nun Christus in ihnen wohnt. Er schreibt weiter, wo der Heilige Geist in einzelnen Christen das Herrschaftsrecht bekommt, sind nicht nur sie selbst, sondern auch ganze Familien, Kirchen, ja die Gesellschaft ganzer Länder verändert worden. Und wenn wir in die Kirchengeschichte schauen, da waren Leute wie John Wesley, George Whitfield, das waren alles Menschen, die eine ganz, ganz große Erweckungsbewegung hervorgebracht haben im 18. Jahrhundert. Und das möchte ich zum Schluss vorlesen, was die Konsequenzen dieser Männer war, also des Dienstes dieser Erweckung. Es steht, als direktes Ergebnis wurde in den darauffolgenden Jahren in England eine Anzahl von sozialen Reformen durchgesetzt. Frauen erhielten das Wahlrecht. Gesetze gegen die Kinderarbeit wurden erlassen. Die Heilsarmee, wir haben auch hier heute eine Person aus der Heilsarmee, und ähnliche Werke wurden ins Leben gerufen und zahlreiche Waisenheime gegründet. William Wilberforce, ein vom Geist John Wesley geprägter, hingegebener Christ, war die treibende Kraft der Bewegung, die dafür sorgte, dass die Sklaverei in England abgeschafft wurde. Eine gewaltige Missionsbewegung, die Männer wie Hudson Taylor, Karl Studd und hunderte von herausragenden Missionaren hervorgebracht hatte, entstanden in England. Auf das Konto dieser Missionsbewegung gehen unter anderem Gründung und Bau von rund 90% aller Schulen, die es heute in der dritten Welt gibt. Vielleicht kann das Lobpreisteam nach vorne kommen. Und ich möchte enden. Ich möchte uns fragen, heute Morgen, was ist unser Vorbild? Wer ist dein Vorbild? Wonach strebst du? Haben wir überhaupt Vorbilder? Haben wir geisterfüllte Vorbilder? Und hier muss sich jeder seine Meinung selbst bilden. Nach Epheser 5, 1 bis 2 sollen wir uns Gott zum Vorbild nehmen. Gott selbst. Max Lucado sagt treffend, die eigentliche Frage lautet nicht, wie bekomme ich mehr vom Heiligen Geist, sondern wie kannst du, Heiliger Geist, mehr von mir bekommen? Ich möchte uns einladen, aufzustehen. Jesus sagt in Johannes 4, Vers 14, wer aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm geben werde, wird niemals mehr durstig sein. Das Wasser, das ich ihm gebe, wird in ihm zu einer Quelle werden, die unaufhörlich fließt bis ins ewige Leben. Und ich möchte uns jetzt segnen. Herr, ich segne uns, dass wir, wenn es um Geistesfülle geht, ein Leben anfangen zu leben und wirklich da reinkommen, dass wir zu so einer Quelle werden. Dass wir unaufhörlich fließen, dass du durch uns fließt, dass deine Kraft durch uns fließt. Und ich bitte dich jetzt, Jesus, dass du jeden Einzelnen erfüllst, da wo er steht. Ich bitte dich, Jesus, dass du mit deiner Kraft kommst und dass du uns ermutigst, dass du uns da reinziehst, was es heißt, in Geistesfülle zu leben. Herr, wir wollen mehr von dir. Wir sind müde von aller menschlichen Aktionen und von allem menschlichen Tun. Wir wollen deine Kraft. Und so bitte ich dich jetzt, Jesus, auf jeden Einzelnen, da wo du stehst, da wo du bist, in der Situation, in der du dich gerade befindest, dass Gottes Heiliger Geist dich neu ausfüllt, dass Gottes Geist dich neu zurüstet für die kommende Woche, dass du wirklich zu dieser Quelle bist und dass du anfängst, wirklich in dein Umfeld reinzuwirken. Dass dir plötzlich die Augen aufgehen, wenn du mit Menschen zu tun hast und du Worte der Ermutigung, Worte der Erkenntnis hast, dass du Worte des Zuspruchs hast, dass du Gebete sprechen kannst, die du bisher noch nicht gesprochen hast. Heiliger Geist, komm und zerbrich die Mauern in unseren Köpfen, zerbrich die Mauer um uns herum. Und ich bete, Herr, dass du uns in eine immer größere Fülle hineinbringst. Wir danken dir, Herr, für alles, was du vorbereitet hast für dieses Jahr. Und wir beten, wir lösen das wirklich aus der himmlischen Welt. Wir lösen allen Segen, Herr. Wir lösen all das Gute, Herr, für unser Leben, für unsere Familien, für unsere Freundschaften, für unsere Arbeit, für unsere Nachbarschaft, für unsere Region, Herr. Wir lösen das, Heiliger Geist, und wir bitten dich, dass du wirklich erfüllst, dass du kommst und dass du eine Veränderung in der geistigen Atmosphäre hier schenkst, in unserer Mitte, aber auch in unserer Region, Herr. Herr, wir brauchen mehr von dir. Und wir beten, Jesus, dass du uns füllst, Heiliger Geist. Danke dir, Herr, für alles. Danke dir für das, was vor uns steht, Herr. Und wir geben uns dir heute Morgen ganz neu hin.